Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hast du hier schon mal Erfolg eingefahren? Ja, habe ich letztes Jahr. Genau. Also du warst auf der Bahn schon mal, die gleichen Leute sind, du sitzt mit den gleichen Leuten im Boot hier und du machst genau die gleiche, was du von im letzten Jahr auch gemacht hast. Oder was du die ganze Zeit machst. Ja. Mhm. Siehst du, wo es geht. Das Einzige, was hier der Unterschied ist, dass hier überall 5 Ringe rumhängen. Mhm. Und dass hier die Olympischen Spiele sind. Aber der Rest ist scheißegal. Das ist genau das Gleiche.
Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast. Deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und als Mentaltrainer helfe ich Profisportlern dabei, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, ohne dabei an ihren mentalen Blockaden zu scheitern. Getreu dem Motto Making the Best Even Better bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Mental Performance Podcast, heute mit Kevin Kuske. Schön, dass ich hier bei dir sein darf in deinem Wohnzimmer, Kevin.
Schön, dass du hier bist. Freut mich, echt gefreut für den Termin heute.
Ja, wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht. Das ist tatsächlich so für mich, wenn ich rückblickend mal schaue, seit 2 Jahren so ungefähr das erste In-Person-Interview mal wieder hier. Und ja, ich sage extra bewusst in deinem Wohnzimmer. Wir sind nicht bei dir zu Hause für die Zuhörer hier. Aber mehr oder weniger, denn wir sind hier in Potsdam im Olympiastützpunkt und du hast gerade schon beim Reingehen gesagt, du hast eigentlich schon dein ganzes Leben hier verbracht. Da schauen wir aber gleich nochmal ein bisschen mehr drauf. Ich würde gerne starten so mit den 3 Standardfragen, die ich hier im Interviewgast stelle. Mhm. Ich nenne es 3x30, das heißt, du hast jeweils 30 Sekunden Zeit zu antworten auf die 3 Fragen dann. Bist du ready?
Ich bin ready.
Okay, Frage Nummer 1. Was sind gerade 3 Dinge, für die du besonders dankbar bist?
Familie, mein Job und für angenehme Athleten.
Okay, das ging schnell. Frage Nummer 2. Was auf der einen Seite hat dich so sehr an deinem Sport begeistert und was begeistert dich so sehr an dem, was du jetzt danach machst?
Also an meinem Sport hat mich begeistert die Geschwindigkeit natürlich und dass ich meine optimalen körperlichen Voraussetzungen in diesen Sport quasi geben konnte. Also mein Körper ist perfekt für diesen Sport. Und Teil 2 ist natürlich, dass ich jetzt die Sachen, die ich für mich immer wollte, also Olympische Spiele, der Beste der Welt zu sein, das jetzt quasi auf meine Athleten projiziere. Also ich quasi das gleiche Leben für die will, quasi, das ich geführt habe. Und dann natürlich meine beste Performance mit denen teilen kann. Und das sind die 2 Parts, glaube ich, die mich jetzt an damals und heute immer noch schwer begeistern.
Okay, perfekt. Letzte Frage von den 3. Was treibt dich persönlich als Mensch an? Wofür stehst du hier morgen auf?
Also ich bezeichne mich ja immer als ein olympisches Kind. Also als Kind, meine Eltern wollten und mein Opa wollte schon zu den Olympischen Spielen. Die haben es leider nicht geschafft. Ich war der Erste aus der Familie, der das erreicht hat. Und ich brenne immer noch für die Olympischen Spiele. Jetzt, wie gesagt, für meine Athleten. Und dafür stehe ich gerne auf und gebe gerne mein Wissen jeden Tag weiter, auch an Weihnachten und Neujahr.
Perfekt. Danke dir. Okay, dann hast du ab jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Zeit zu antworten. Dann können wir uns hier entspannt Zeit nehmen. Und lass uns gerne mal mit dem einsteigen, was du gerade schon gesagt hast. Du bist so nach deinen eigenen Worten selbst so ein bisschen olympisches Kind durch deine Familie. Wann hat das bei dir angefangen, dass so dieser Traum von Olympia gewachsen ist?
Also ich bin natürlich, ich komme aus einer Sportfamilie. Meine Mutter natürlich als Part Nummer 1, die früher in der DDR Hürdenläuferin war. Da auch zu den Olympischen Spielen wollte, ist aus politischen Gründen, sag ich es mal so, von Erzählungen. Sie selber redet nicht gerne so negativ drüber. Also sie, ich habe es halt wie gesagt von Dritten, aber natürlich auch sie mal gefragt und es lag wohl auch an dem Politischen, dass man nicht in eine Partei eintreten möchte oder für die Stasi arbeitet. Und dann wurdest du halt dahingehend geblockt, was auch für mich mental wahrscheinlich in den nächsten Fragen nochmal so ein Thema ist, deswegen sage ich das nochmal dazu, weil das mich natürlich auch zu der Person gemacht hat, die ich geworden bin, weil meine Mutter halt nicht durch ihre schlechte Leistung, also sie hat eine gute Leistung gemacht, nicht zu Olympia gefahren ist, wo man ja mal sagt, ja, hat die Leistung nicht gereicht, sondern einfach aus politischer, also einfach aus einem Punkt, mit dem du selber nichts zu tun hast, was ich extrem anprangere. Und meine Mutter hat das aber akzeptiert. Die wollte halt nicht in die Partei eintreten und wollte auch nicht für die Stasi, dass sie ins Ausland fährt, irgendwie mit den Sachen zu tun haben. Und deswegen wurde ihr nahegelegt, den Sport zu beenden, obwohl sie halt einen DDR-Rekord hatte in der Halle.
Okay.
Im Hürdenlauf. Und was für mich ja immer, wie gesagt, ein Punkt ist, wenn man einen Rekord aufstellt, einen deutschen oder einen DDR-Rekord in der Halle, hat man auch immer die Ambition, zu Olympischen Spielen zu fahren. Also man ist immer in dem Dunstkreis drin, der das schaffen kann. Und insofern ist es dann nachher für mich als Kind natürlich umso trauriger gewesen, dass man den Traum so kaputt macht, ne? Also dass der einfach so zerstört wird. Das war für mich der Part 1 durch meine Mutter. Und dann natürlich dann, indem man älter geworden ist, natürlich die Erzählung von meinem Großvater schon, also dem Vater von meiner Mutter, der sehr sportaffin war, zu Olympischen Spielen wollte im Hochsprung. Also der hatte mal einen Ostpreußen-Rekord, wo es das noch gab, im Hochsprung wieder so eine Leistung, damit könnte man es schaffen. Dann kam der Krieg dazwischen. Olympische Spiele sind ausgefallen, der Traum ist geplatzt. Man wurde ja mehr oder weniger auch die Kindheit dadurch zerstört oder die Jugend zerstört, ne, durch den Krieg. Und insofern ist dieser olympische Gedanke halt, wie gesagt, schon durch meinen Opa entstanden, an meine Mutter weitergegeben worden, an mich. Und wir haben halt relativ früh als Kinder natürlich die Olympischen Spiele geguckt, weil wir aus so einer sportaffinen Familie halt kommen. Und deswegen war Olympia immer präsent für mich. Und ich wurde auch mit so ein bisschen Talent gesegnet, dass man diesen Traum halt auch relativ schnell entwickelt hat. Beim Sprinten war ich immer der Schnellste, im Springen war ich immer weit vorne. Und deswegen ist natürlich durch die kleinen Siege, die man als Kind so gewinnt, ne, bei kleinen Competitions, die jetzt vielleicht auch nichts mit Wettkampf zu tun haben, steigt natürlich so ein bisschen dein Ziel, ne, das auch zu schaffen. Und deswegen war es relativ früh mein Traum, mal zu Olympischen Spielen zu fahren, damals auch in der Leichtathletik als Kind. Habe mit 4, 5 Jahren angefangen, durch meine Mutter natürlich, als ich auch in einer Leichtathletikfamilie komme. Und natürlich auch Freunde von meiner Mutter, Trainer sind, also die ganze Sportfamilie einfach um einen rum halt immer mit Sport zu tun hat. Und deswegen ist man relativ schnell in die Leichtathletik gekommen mit 4, 5 Jahren und hat damals schon zu Ostzeiten relativ viel trainiert, also 4 bis 5 Mal die Woche. Schon relativ viel für ein Kind. Ja, und deswegen hatte ich relativ zeitig diesen Traum.
Super spannend, wie sich das so über 3 Generationen sozusagen zieht und einfach so ein bisschen auch dieser olympische Traum quasi weiter vererbt wird. Was würdest du sagen, sind so von der Einstellung her, die dich vielleicht auch über die Jahre bzw. Jahrzehnte hin geprägt hat, so die wichtigsten Punkte, die du von deinen Eltern mitgenommen hast?
Also wie gesagt, wie schon angesprochen, von meiner Mutter oder generell von meinem Opa, meiner Mutter. Die konnten beide nicht beeinflussen an den Olympischen Spielen, teilzunehmen aus ihren Leistungssicht, ne? Also weil die haben dafür jeden Tag trainiert. Sie haben eine sehr gute Leistung gebracht und standen auch im Feld, sind aber wegen anderen Gründen nicht gefahren. Und das hat mich am Anfang schon ein bisschen, so als Kind ist man ja dieses Ungerechtigkeitssinn, man versteht es ja nicht, ne? Man kriegt die Geschichten nur erzählt und man kann es ja für sich selber als Kind noch gar nicht so einordnen. Aber ich habe das damals schon so extrem traurig gefunden, dass man nicht aus eigener Leistung nicht fahren darf, sondern weil es Leute entscheiden oder weil Sachen passieren, ne? Die einem so diesen Traum platzen lassen. Deswegen würde ich sagen, haben mir meine Eltern das auf jeden Fall mitgegeben, immer zu kämpfen und das in der Sportart nicht aufzugeben, auch wenn es mal schwer fällt und es auch mal schwierig ist und man auch mal keinen Bock hat, zum Training zu gehen. Ne? Dass es immer wichtig ist, eben halt die Trainingseinheiten zu absolvieren und sich da auch Mühe zu geben. Das ist so das, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe oder von meiner Mutter und auch den persönlichen Erzählungen von meinem Opa. Dafür einfach alles zu tun und deswegen ich bin auch immer gerne zum Training gegangen und habe mich nicht gequält. Ich habe jetzt so 2, 3 Athleten, wo man ja auch manchmal so ein bisschen wo Prioritäten sich verändern, ne? Also ja. So und dann ist es heute noch bei mir so ein bisschen, wo ich eigentlich überlege, dass ich so nicht war, ne? Und ich für mich immer gesagt habe, du willst oben ankommen, dann musst du es halt auch so durchziehen, ne? Und musst es halt den Schmerz lieben lernen, die wenige Zeit lieben lernen und das einfach für sich schätzen, warum es ist. Ne? Und das ist einfach ein Punkt, der mir von relativ früh mitgegeben wurde, für sein Ziel alles zu tun.
Ja, ich glaube, da merkt man dann halt auch ganz gut, ob so dieses Ziel, was du ja ein Stück weit klar irgendwie von deinen Eltern übernommen hast, aber auch am Ende wirklich zu einem Ziel von dir selbst wird. Weil man hört ja immer wieder diese Geschichten so, die Eltern waren vielleicht nicht so erfolgreich, haben dann irgendwie sozusagen ihre unerfüllten Ziele direkt auf ihre Kinder projiziert und pushen die dann so lange, bis sie es vielleicht zu Olympia oder Weltmeisterschaften oder sowas schaffen, aber eher für die Kinder sozusagen in einem sehr anstrengenden Level, weil sie eigentlich darauf gar keinen Bock haben. Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist ein super Beispiel dafür, dass es eben dann auch wichtig ist, so dass du trotzdem für dein Ziel brennst. Und ich glaube, wenn du nicht unbedingt dieses Ziel Olympia gehabt hättest, hättest du es wahrscheinlich auch nicht so ambitioniert verfolgt, oder?
Denke ich auch. Also das ist was vollkommen Richtiges gesagt. Auch gerade, was mir jetzt gerade nochmal einfällt, wo ich auch vielleicht nochmal einen Satz zu sagen würde, mit diesem Druck von den Eltern. Ne? Meine Mutter hat mir nie Druck gemacht. Die hat manchmal vielleicht spielerisch versucht, mit ein paar Tricks mich dazu zu führen. Ich hatte nämlich mal so einen kleinen Ausflug in die Basketballgeschichte. Ne? Da war das erste Dreamteam, was 98 damals gespielt hat, mit Michael Jordan, Scottie Pippen, den ganzen Superstars aus der NBA. Wollte ich mal so ein bisschen abdriften. Von der Leichtathletik weg, und meine Mutter hat das geschickt, weil die natürlich schon einen Überblick hatte. Ne? Die wusste, dass ich im Basketball jetzt keine große Nummer werde und mein Talent einfach jetzt verschwenden würde, und hat mir aber, was du gerade gesagt hast, nicht diesen Druck gemacht. Mich interessiert nicht, du gehst zum Training, du bist Leichtathlet, du fährst zu dem Spielen. Also diesen Druck hat sie mir nicht gemacht, sondern sie hat versucht, das, mit ein paar Tricks bei mir zu versuchen, dann doch bei der Sportart zu bleiben, wo ich eigentlich mehr Chancen habe auf Erfolg. Und das war dann mit der letzten deutschen Meisterschaft. Da hat sie dann als Schüler gesagt, okay, du machst die deutsche Meisterschaft jetzt noch mit, die letzte. Das war so ein Blockmehrkampf bei den Kindern, so ein Vorstufe vom Zehnkampf. Und wenn du da gut abschneidest oder auf jeden Fall alles gibst, dann melde ich dich dann nach die Woche gleich in Berlin beim Basketball an. So, okay. So war quasi der Einstieg in die ganze Geschichte. Ich habe dann mit einem neuen Rekord damals diese Schülermeisterschaft gewonnen, war also der Beste aus ganz Deutschland. Und dann war für mich das Feuer wieder entfacht in der Leichtathletik, und dann ist für mich Basketball natürlich als Hobby geblieben, aber jetzt nicht auf Wettkampfebene, sondern bin dann doch bei der Leichtathletik geblieben. Das hat sie geschickt gemacht, ist auch Lehrerin, also die hat das wahrscheinlich auch ein bisschen pädagogisch da auch gut verkauft bei mir, aber sie hat mir nie den Druck gemacht, du musst jetzt zu Olympischen Spielen oder du musst jetzt den Erfolg haben. Es war eher so, dass meine Mutter mich so ein bisschen wegkriegen wollte von dieser Straße, ne? Weil kurz nach der Wende so ein bisschen Chaos, die Sportvereine sind alle ein bisschen zusammengebrochen, keiner wusste mehr, Förderung, Trainer wurden entlassen, alles nur Geschichten, dass sie ein bisschen Angst hatte, dass ich einfach so ein bisschen abdrifte. Ne? Ja. Die, die war Lehrerin und nebenbei so ein bisschen Streetworkerin, also sie hatte so ein paar Problemfälle auch in der Schule, so ein paar Jugendliche, die dann nachher auch im Gefängnis mal Besuch hatten oder mal, also öfter mal die Polizei zu Hause hatten. Und meine Mutter war da so ein bisschen als Streetworkerin, so hat man das ja nach der Wende so ein bisschen genannt, ne? Die Sozialpädagogen, die sich so ein bisschen um Problemkinder kümmern nebenbei, neben der Schule. Und deswegen hatte sie wahrscheinlich da auch wieder so außerhalb nochmal einen Blick auf die andere Gesellschaft, auf ein bisschen diese kriminelle Geschichte, die man da eben halt in der Schule hatte. Und da hatte sie natürlich immer Angst, dass ihre Jungs auch in so eine Richtung abdriften, wenn sie nicht eine Beschäftigung haben und nur auf der Straße rumlungern, in Anführungsstrichen, sich nur rumtreiben und auf dumme Ideen kommen. Ne? Und da war natürlich auch noch ein Ziel, was man ja auch dann als Erwachsener oder als Jugendlicher dann wieder versteht. Als Kind hat man es natürlich blöd gefunden, dass man sich mit seinen Kumpels nicht treffen konnte und nicht die Einschätzung hatte, die sind vielleicht der falsche Kontakt. Genau, also sie hat das aber immer sehr gut verkauft bei mir und immer mich eigentlich auf die richtige Wahl gebracht, weil, und deswegen lief es auch sportlich von Anfang an und hatte immer diesen Fokus, wie gesagt. Auch selbst dieser kurze Ausflug in die Basketballgeschichte war ja trotzdem ein Fokus, irgendwann mal in der NBA zu spielen, was natürlich als Jugendlicher ein Traum oder als Kind ein Traum ist. Da haben die anderen natürlich einen besseren Überblick über die Qualität, die man natürlich im Basketball hatte. Ne? Aber es war ja trotzdem ein Fokus auf den Sport und auf eine schöne Betätigung. Ne? Aber meine Mutter hat das halt relativ zeitig erkannt, dass da in der Leichtathletik besser aufgehoben war. Was natürlich nachträglich, kommen wir bestimmt nachher noch zu, in puncto Bob natürlich optimal war.
Ne? Definitiv.
Vom Basketball der Switch zum Bob wäre nicht gekommen und dementsprechend auch nicht der Erfolg. Also ich bin danach natürlich meiner Mutter, aber das weiß die auch, zu ewigem Dank verbunden, dass sie eben halt mich in die richtige Richtung gelenkt hat.
Ja. Du hast gerade gesagt, du hast eigentlich dann schon so relativ früh auch mit 4, 5 irgendwie auch schon sehr viel trainiert. Hast du rückblickend mal das Gefühl gehabt, so ein bisschen in Anführungsstrichen, das, was man ja auch immer so sagt über Sportler, die schon so früh angefangen haben, deine Kindheit verpasst zu haben?
Also 0,0. Das ist, finde ich, aus der Sicht immer so ein bisschen, ich habe auch viele ehemalige Sportler, die bei uns auch, also bei mir sind immer relativ viele Sportler gekommen und gegangen, also in unseren Trainingsgruppen von der Leichtathletik über den Bob auch, ne? die dann halt nachträglich immer meckern. Meckern tut dann nachträglich immer nur die, die mit sich selber irgendwie unzufrieden sind. Ne? Also die das auch nicht richtig einschätzen. Also ich habe auch schwierige Wettkämpfe gehabt, um das jetzt mal vielleicht zu vergleichen. Und habe auch über diese Saison zum Beispiel auch nicht negativ geredet, weil die passiert die Saison, die musst du verkraften und die macht dich stärker danach. Aber die ist für mich keine Saison, wo ich sage, ja, die hätte ich jetzt irgendwann streichen können. Ne? Ich bin immer motivierter nach so einer schlechten Saison oder nach schlechten Rennen wiedergekommen und habe dann mir dieses Positive mitgenommen. Ne? Da waren Leute schneller als du, da haben Leute besseres Material gehabt beim Bob. Wir kämpfen jetzt einfach nochmal 25% mehr, damit wir jetzt an den Leuten auch vorbeihuschen. Und das hatte ich bei diesen Geschichten mit dieser Kindheit immer, es war für mich das Beste, was mir passieren konnte. Also, dass man viel Sport gemacht hat. Ne? Wie gesagt, die Kinder, die man so aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis kennt, die keinen Sport gemacht haben, ja, denen wurden auch nicht so viele Türen geöffnet. Und ich bin eigentlich froh, dass man sich um uns gekümmert hat, dass man auch damals nicht so viel, also Eltern nicht so viel bezahlen mussten dafür. Das ist halt so aus Zeiten auch noch so, ja, von der finanziellen Geschichte halt, sich da um diese Kinder gekümmert wurde. Und ja, es hat mir auch jetzt vom Körper einfach auch nicht geschadet. Ne? Ich habe ja keine schweren Gewichte da stemmen müssen oder sonst was. Also mir auch rein aus diesem Gesundheitsaspekt hast du ein Kind ja auch nicht geschadet, weil es mehr Sport gemacht hat. Ne?
Ja.
Und insofern bin ich ganz, ganz, ganz weit weg von solchen Themen, auch wenn das jetzt in der Gesellschaft öfter mal so erzählt wird. Kinder haben ihre Kindheit verloren dadurch. Wie gesagt, das gibt es ja oft auch in den ganzen Doping-Diskussionen, wo natürlich schwere Fälle sind. Also da wurden Kinder halt gedopt, vielleicht auch im Schwimmbereich, vielleicht ein bisschen mehr, wo du nichts von wusstest, wo natürlich dir ein bisschen was kaputt gemacht, also dir wohl was kaputt gemacht als Kind. Aber dann springen da halt immer relativ viele auch auf so eine Diskussion mit auf, die eigentlich das beste Leben hatten als Kind, aber nur um zu diskutieren oder nur um was zu sagen, kommt immer dieses, ja, meine Kindheit kaputt gemacht. Und das kann ich absolut verneinen, das ist bei mir überhaupt nicht der Fall gewesen. Ich bin nachträglich froh, dass ich so viel Sport machen durfte und dass auch die Sportvereine, wie jetzt zum Beispiel mein jetziger Verein, ist immer noch der Verein, mit dem ich als Kind groß geworden bin, der SC Potsdam. Der hieß damals noch ein bisschen anders, aber ist der gleiche Verein. Und dass die halt sich auch immer um die Kinder gekümmert haben und die auch begleitet haben und dafür jetzt keine immensen Summen wollten oder bezahlen mussten, sondern die haben sich schon um uns gekümmert, muss ich schon echt sagen, und bin echt froh, dass es sowas gibt und würde ja in jede Diskussion mit einsteigen, der mir kommt, durch Sport wird die Kindheit versaut. Das ist Quatsch.
Ja, ich kann es ganz gut nachvollziehen. Ich meine, ich habe das bei weitem nicht auf dem Level verfolgt wie du, aber ich habe auch mit 5 Jahren angefangen, Skilanglauf zu machen, Laufwettkämpfe zu machen, Fußball zu spielen, dann relativ ambitioniert Fußball verfolgt und auch einen Großteil meiner Kindheit mit Sport verbracht. Und ich finde rückblickend einfach, es prägt einen unglaublich so für das weitere Leben. Und ich bin mir 1000%ig sicher, wenn meine Eltern mich nicht ein Stück weit, sage ich mal, daran geführt hätten, weil ich das auch durch meinen Dad eigentlich vor allem so mitbekommen habe, würden wir heute definitiv nicht niedersetzen, weil ich das nicht verfolgt hätte und auch nicht die Ambition gehabt hätte, irgendwie mich selbstständig zu machen und generell auch im Sport irgendwie als Mentaltrainer Fuß zu fassen. Also ich denke, das prägt einen halt schon auch unglaublich fürs weitere Leben, wo man dann halt, wie du gerade auch gesagt hast, unglaublich dankbar sein kann dafür.
Genau. Also es macht ja, wie du gerade schon gesagt hast, einen auch stärker. Ne? Also als Kind, du entwickelst dich, du bist mit vielen, du hast eine sehr kommunikative Bereich mit vielen Athleten, die du einfach hast. Ne? Du bist nicht so in deinem kleinen Kämmerchen oder deinen kleinen Freundeskreis, der da in deinem Wohngebiet vielleicht wohnt, mit denen du dann spielen darfst, ne? Weil du sollst nicht zum Sport gehen. Im Sport, es kommt immer jemand dazu, du lernst Leute kennen durch Wettkämpfe, also du wirst, finde ich, so sozial kompetenter. Du redest mit auch unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Personen von der Herkunft, also du hast einfach relativ früh und zeitig einen großen Bekanntenkreis, ich will nicht Freundeskreis sagen, aber einen großen Bekanntenkreis, der dich einfach viel kommunikativer macht. Also du gehst viel offener auf Leute zu, du redest halt mal über dieses Thema, dann kommt mal jemand mit einem neuen Thema. Ich finde, dass du dieses breit gefächerte für Kinder natürlich auch ein Stück weit ja positiv nutzen kannst, weil du einfach ja im späteren Leben halt auch viel kommunikativer bist und nicht durch deinen kleinen Kreis in deinem Wohngebiet und vielleicht ja bloß keinen Sport machen, bleib mal hier schön in der Straße und spielen wir hier oben auf dem Bolzplatz ein bisschen. Ne? Also ich finde, das hat viele Vorteile einfach, der Sport als Kind.
Definitiv. Du hast ja dann, nachdem wir jetzt schon so ein bisschen quasi über Leichtathletik und Basketball gesprochen haben, doch nochmal die Sportart gewechselt, verhältnismäßig spät, noch mit 17, 18 glaube ich so. Mhm. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dann doch noch mal diesen Wechsel zu machen und in den Bobsport zu gehen?
Da muss ich noch ein bisschen vorgreifen. Als Leichtathlet, ich war natürlich im Sprintbereich tätig, meine Mutter war Hürdensprinterin und ich hatte so die Affinität zum Sprint. Mhm. Von meiner körperlichen Voraussetzung wäre ich aber ein besserer Zehnkämpfer oder Werfer gewesen, also Speerwerfer, Diskuswerfer, so in diese Richtung, weil ich natürlich als 16-Jähriger oder relativ zeitig, ich glaube, war schon mit 15, fast 90 Kilo hatte. Als 16-Jähriger hatte ich definitiv 96 Kilo. Habe halt trotzdem diesen Sprint favorisiert und habe mich gewehrt gegen Zehnkampf und war auch wieder nachträglich betrachtet sehr, sehr gut für den Bob, weil ich mich halt sprinttechnisch extrem weiterentwickelt habe, durch das Training natürlich auch, weil es halt ja genau eigentlich das gleiche Training ist oder viel davon der Hauptteil ist für den Bobsport. Und bin aber für den Sprint viel zu schwer gewesen mit 96 Kilo. Also ich war, glaube ich, mit 17, glaube ich, der schwerste Sprinter, den es überhaupt gab auf der Welt. Also mal ab 10,5 zählt man ja, und ich bin eine 10,5 gelaufen. War ja auch bei der Juniorenweltmeisterschaft NSC dabei im 100-Meter-Lauf in der Staffel. Und es war aber schon abzusehen, dass es einfach für den Männerbereich nicht reicht, weil ich einfach viel zu schwer bin. Man will es als Kind natürlich nicht wahrhaben, weil du hast ja einen gewissen Erfolg und ja. Hast auch diesen weiteren Traum, mal zu Olympia zu fahren, aber der wurde mir dann quasi 1998 genommen nach der JWM, da war ich noch bester Jugendsprinter. Habe eine Bronzemedaille mitgebracht mit der Staffel, mit der FIMA 100 Meter Staffel, mit einer sensationellen Zeit. Und dann bist du aber nach diesem Jugend-A-Bereich damals in den Männerbereich gekommen. Jetzt gibt es ja die U14, U15, U20, U18, da gibt es ja so viele U-Sachen wie beim Fußball. Die gab es ja damals zu unserer Zeit nicht, da gab es das erste Mal die U23. Mhm. Aber du bist ja trotzdem zu den Männern, in den Männerbereich gekommen und da bist du damals 98, 99 natürlich in ein Feld gekommen mit den Blumenbrüdern, Kosenkov, also so Sprinter, Hochkaräter, die ja bei weitem schneller natürlich gelaufen sind im Männerbereich als ich im Jugendbereich. Also hat man es ja erstmal bei diesem Wechsel schwerer gehabt. Also heute, wie gesagt, ist es relativ einfach, weil du dich von der Nationalmannschaft in deinem Jahrgang immer nach vorne tasten kannst, bis du im Männerbereich bist. Das gab es damals nicht. Ja, insofern musste ich mich bei den Männern durchsetzen, habe mich dann aber das Jahr danach verletzt durch diese straffe Qualifikationsstruktur. Also deutsche Meisterschaften mitmachen unbedingt, Landesmeisterschaften, die waren dann einen Tag versetzt. Ich war einfach viel zu fertig von dem Vortag. Wir haben noch ein bisschen in der Nacht im Auto gesessen, auf dem Rückweg. Am nächsten Tag um 6 Uhr wieder aufgestanden zu Landesmeisterschaften, die als Pflicht galten für den Höhepunkt, für die Qualifikation. Habe mir dann den Beuger gezerrt, also angerissen. Und bin dann 4 Wochen später schon aus dem Kader rausgeflogen in der Leichtathletik. Und das war für mich der Grund, mal sauer zu sein.
Okay, ja.
Also wirklich so sauer, weil man halt im Vorjahr noch der beste Nachwuchssprinter ist. Eine Medaille mit nach Hause bringt und dann ja so an Anführungsstrichen fallen gelassen wirst. Nachträglich auch wieder betrachtet, bei dem Feld, was damals war, ist man einfach nach unten gegangen und hat die erstmal rausgenommen aus der Kaderstruktur, weil die halt oben so eine Dichte, eine große Dichte hatten in dem 100-Meter-Bereich. War bestimmt auch keine böse Absicht, aber für mich damals halt ein Grund, der Sportart den Rücken zu kehren. Und wurde das Jahr davor schon mal angesprochen vom Gerd Leopold aus Sachsen, der hat Altenberg groß gemacht damals, die Bopper, ne? Ganz bekannter Trainer auch bei uns im Bundestrainerstab. Der hatte mich gesichtet quasi, hat bei dem Dresdner Wettkampf mich gesehen, hat gesagt, er wäre der optimale Mann. 98 bin ich halt, wie gesagt, noch nicht gegangen. Da war ich noch bei der Junioren-WM in Leichtathletik, hatte aber schon den Test gemacht, den Anschubtest mal. Genau, und bin dann 99 dadurch dann das zweite Mal quasi zum Test angetreten. Bin mir gleich super eingeschlagen und bin dann sofort in der Saison Bob gefahren. Das war so der Übergang und der Grund, warum ich in den Bobsport gewechselt bin. Auch wieder, weil es zu deinem Thema passt, mentale Geschichte. Ich habe das immer ein bisschen in nicht Aggression, hört sich krass an heutzutage, oder Hass, so, das will ich gar nicht so nennen, sondern jetzt zeige ich euch erst recht, ich will es mal so nennen, ne? Umgemünzt von dieser Leichtathletikzeit, diese Enttäuschung, die man dann natürlich als Jugendlicher hatte, weil man wirklich den Traum hatte, zu Olympischen Spielen zu fahren in der Leichtathletik, der wird dir so ein bisschen genommen, weil aus dem Kader raus ist immer ein schlechtes Omen für eine Weiterentwicklung. Da brauchst du dann wieder erstmal ein Jahr, anderthalb Jahre, um dich überhaupt wieder reinzukämpfen, um dann drin zu sein. Und das war für mich halt so ein gewisser Schock, wieder so ein Jahr rumzuhängen oder wieder ein Jahr anzugreifen. Dass ich als Frust oder aus Trotz eben gesagt habe, okay, dann jetzt gehe ich zum Boxsport. Ne? Und da war ich natürlich optimal angekommen. 96 Kilo, unter 10,5 laufen, ist für die Leute da ein Segen. Also ja. Schwere Leute, die auch noch schnell sind, ist beim Bobsport eigentlich genau das, was man braucht oder was man sucht. Und mir war dann relativ schnell klar, auch durch die Aussagen der Trainer, dass ich halt für meine Konstitution als Körper mit der Schnelligkeit, mit dem allem, was ich mitbringe, der optimale Anschieber bin. Und das habe ich relativ schnell dann unter Beweis gestellt und relativ schnell Erfolge eingefahren. Und dann triggert man natürlich sich auch selber, ne, mit Erfolg. Und ja, so bin ich in den Bobsport reingekommen, aber du hast bestimmt noch eine andere Frage.
Das ist gut. Ja, auch super spannend, weil du ja, wie du es gerade schon gesagt hast, ja dann am Ende deiner Leichtathletik-Karriere sozusagen auch an dem Punkt angekommen warst, wo du ähnlich wie das sozusagen, es war jetzt nicht aus politischen Gründen wie bei deinem Opa oder bei deiner Mom sozusagen, aber trotzdem wurde dir quasi so dieser olympische Traum wieder weggenommen in der Sportart, wo man ja erstmal denkt, okay, scheiße, jetzt schaffe ich es hier vielleicht auch nicht so, jetzt wird es auch nichts mit dem olympischen Traum. Und rückblickend, du aber eigentlich ja sagen kannst, so, das ist das Beste, was dir jemals hätte passieren können eigentlich, ja. Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info für die ProMind Academy mitgeben. Die ProMind Academy ist dein mentales Trainingscenter im Sport, mit dem du trainieren kannst wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Profisportler, Leistungssportler oder ambitionierter Hobbysportler, innerhalb der ProMind Academy bist du bestens aufgehoben und bekommst regelmäßig neue Trainingsimpulse, hast Zugriff auf ein komplettes mentales Fitnessstudio mit mentalen Trainingsübungen, bekommst jede Woche die Möglichkeit, in Live-Trainings mit mir, aber auch mit anderen Trainern und Trainerinnen an deinen persönlichen Herausforderungen zu arbeiten, kannst immer wieder an exklusiven Workshops mit Experten und Expertinnen aus dem Thema mentale Leistungsfähigkeit teilnehmen und du hast die Möglichkeit, dich auch immer wieder mit anderen Sportlern und Sportlerinnen auszutauschen, sodass du auch von anderen Sportarten lernen kannst. Das Beste zum Schluss, du hast all diese Trainingsinhalte immer in deiner Hosentasche als App verfügbar, sodass du sie auch dann einsetzen kannst, wenn es wirklich darauf ankommt. Direkt vor deiner Trainingseinheit, direkt vor dem Wettkampf und so kannst du immer bestmöglich vorbereitet in deine sportlichen Herausforderungen gehen. Also check auf jeden Fall jetzt die Shownotes aus oder geh einfach auf www.promind.academy. Da findest du nochmal alle Infos und hast die Möglichkeit, die ProMind Academy 14 Tage komplett kostenfrei zu testen. Anschließend investierst du 39 Euro pro Monat, um innerhalb der ProMind Academy zu trainieren und dich sportlich einfach maximal weiterzuentwickeln, sodass du in Zukunft auf all deine Herausforderungen bestmöglich vorbereitet bist, deine Ziele erreichen kannst und dein sportliches Potenzial wirklich komplett ausschöpfen kannst. Also check jetzt die Shownotes aus oder geh auf www.promind.academy und dann freue ich mich auf unser gemeinsames Training innerhalb der ProMind Academy. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, man realisiert es ja nicht. Ne? Natürlich sagen wir alle, Mensch, über 96 Kilo. Und als Sprinter oder als Co-Sprinter kommst du immer durch die Überdistanzläufe. Also als 100-Meter-Sprinter musst du 200er, 300er, 400er machen. Auch wenn du kein 400-Meter-Spezialist bist. Aber du musst für deine Entwicklung, für deine Weiterentwicklung, musst du halt diese 400-Meter-Läufe machen. Ja. Und mit 96 Kilo durch so eine Kurve durchrennen. Ne? Also die sieht ja groß aus so als Zuschauer, wenn man mal so an so einer Bahn steht. Ne? Aber die Kräfte, die da wirken, wenn du wirklich mit 96 Kilo in unter 11 Sekunden durch diese Kurve fegst, ne, um auf deine Zeit zu kommen. Das ist eine absolute Belastung für Bänder und für das Gelenk, was man einfach als, ja, wenn man eine Leistung entwickeln will, was einfach kontraproduktiv ist. Ne. Gibt ja so Leute wie Usain Bolt, der auch so an die 90 Kilo hat oder auch, ich glaube, 91 Kilo hatte, aber der ist halt relativ groß und hat relativ lange Beine. Also der war nicht so kräftig, ja, kompakt wie ich, sondern der war halt lang grazil auf die Länge verteilt und so hatte der nicht so eine große Belastung auf diesen Fußgelenken. Bei mir war das alles ein bisschen schwieriger durch diese Kurvenläufe. Also du hast dann schon mal Fuß-Knie-Probleme gehabt als Nachwuchsmann, wo du natürlich dann nicht diese Leistung entwickeln kannst, die du einfach brauchst für Olympische Spiele. Ne? Vielleicht als Jugendlicher interessiert dich das nicht. Also da denkst du, du wirst den Trainern eines Besseren belehren und du machst das schon irgendwie. Ja, wie gesagt, ich bin ein Mensch, der nachträglich Fehler zugeben kann, der auch sich selber sehr gut reflektieren kann, dass man halt als Jugendlicher oder als Schüler oder Kind, kann man noch weiter vorgreifen, natürlich Träume hat, die man nicht so realisieren oder nicht so klar einschätzen kann, wie man es jetzt kann. Und deswegen ist es aber alles für mich positiv, auch wenn man da andere Gedanken hatte und jetzt schlauer ist, hat es aber alles was mit dem Prozess zu tun, den ich durchlaufen habe. Alles mit der Motivation, mit dem jetzt extra, jetzt zeige ich es dir erst recht, hat alles was, glaube ich, mit dem Erfolg oder dem, wo ich gesagt habe, wenn die Karriere beendet ist, guckst du zurück auf dein ganzes sportliches Leben und deine Karriere und würdest du dann sagen, würdest du es nochmal genauso machen oder nicht? Und ich finde, dass selbst die negativen Sachen, die man so jetzt schon in dem kurzen Teil jetzt schon mal wiedergegeben habe, haben mich genau zu dem gemacht, was ich bin. Und deswegen würde ich immer sagen, ja, ich würde es nochmal ganz genauso machen, auch mit den negativen Sachen, die man so gedacht hat, die man auch gemacht hat. Also das
Ja, am Ende sind das halt meist die größten Lernerfahrungen so. Ja.
Und motivationstechnisch, ne? Also kommen wir bestimmt nochmal, ich werde noch gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was mich eigentlich für Leute manchmal so getriggert haben, wo ich einfach so, auch durch dumme Sprüche, ne, wenn einer so hinterm Rücken, wir sind ja in einer Gesellschaft, Neidgesellschaft, wo selbst Leute, die nicht auf deiner Ebene sind, über dich reden, negativ reden, auch die vielleicht gar nichts mit dir zu tun haben, ne? Aber nur weil sie mit jemandem bekannt oder befreundet sind, der auch Sport macht, macht man also negativ. Und ich habe das für mich immer als Motivation und Push genutzt. Also selbst wenn Leute gesagt haben, wir im Kurs gepumpen wir jetzt weg auf der Startstrecke, die niemals eine Chance hatten, habe ich die immer noch mal als extra Punkt genommen, obwohl die eigentlich gar nicht meine Reichweite waren. Ne?
Ja.
Aber ich habe gesagt, ne, extra nochmal wegen euch. Und das sind immer so die Prozente, von denen ich immer so spreche, die dir immer noch mal die Hundertste geben, die du noch mal weiter von dem Feld wegkommst. Ne? Und das konnte ich immer für mich relativ gut nutzen. Es gibt auch Athleten, die das mit Absicht machen bei Olympischen Spielen, kann ich nachher nochmal einen Namen nennen, der versucht, Leute damit zu verunsichern und die aus dem Konzept zu bringen. Und bei mir sind die immer genau an der falschen Adresse gewesen. Alle, die es bei mir probiert haben, ob in der Leichtathletik oder im Boxsport, wenn man versucht hat, mich irgendwie aus dem Konzept zu bringen oder zu reizen, dass ich Fehler mache oder zu viel über Sachen nachdenke und nicht mehr meine Leistung abrufe, haben genau das Gegenteil erreicht. Also die haben mich quasi in den Modus versetzt, wo mir auch scheißegal war, ob der Beuger abreißt, wo mir auch scheißegal war, ob du den Bügel abbrichst, wenn du gegenrufst. Also das war mir alles völlig egal. Die haben eher das Gegenteil erreicht von dem, was sie eigentlich wollten von mir.
Ja, Pech für die, gut für dich natürlich.
Genau.
Ja.
Also zwei Geschichten kann ich nachher noch kurz erzählen. Passen dazu im Boxsport, aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu. Auch in meiner letzten, wie gesagt, in meinem Finale quasi, war es auch genau wieder so ein Teil, der eigentlich uns dazu geführt hat, dass wir die Medaille bekommen haben. Aber das erzähle ich dann gleich.
Ja. Lass uns mal einsteigen, bevor wir zu den letzten Olympischen Spielen kommen, mit den ersten Olympischen Spielen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es quasi so seit 3 Generationen dieser olympische Gedanke da war. Dein Opa konnte es aus politischen Gründen nicht, deine Mom nicht. Du durftest dann 2002 nach Salt Lake City zu den ersten Olympischen Spielen und bist direkt auch mit Gold nach Hause gekommen. Was war das für dich für ein Gefühl? Oder generell erstmal überhaupt dahin zu fahren? So, ja.
Ja, es war wieder, der Einstieg in den Boxsport war auch wieder ein bisschen komplizierter. Ich war relativ, also ich dachte, von der Genetik her der optimale Anschieber. Ich bin relativ schnell einer der besten Anschieber geworden, obwohl ich erst kurz dabei war. Wurde aber in dem ersten Jahr, in dem 2001er Jahr, wurde ich noch ein bisschen zurückgestellt. Also ich hatte 2000 mit dem Junioren-Weltmeister die Qualifikation ausgefahren. Also der brauchte mich, um sich für die Junioren-WM zu qualifizieren im Boxsport. Hat mich aber dann aufgrund meines meine einjährige Erfahrung, obwohl ich der beste Athlet war und ich auch den quasi durch meine Leistung, wir haben damals in der Selektion in Königssee einen André Lange geschlagen, der Weltmeister, okay, ja. Ne? Also der schon bei den Männern mitgefahren ist, der eben halt schon die Ambition hatte, in 2 Jahren zu Olympia zu fahren. Ne? Ja. Den habe ich mit diesem Ruben Feierstauer damals geschlagen, durch mich in 2 Jahren. Dann dachte ich natürlich, okay, du hast jetzt eine richtig gute Performance abgeliefert, du bist jetzt hier vor André Lange im Start gewesen, du hast quasi mit diesem Ruben Feierstauer das Ticket für die JWM gelöst. Ich wurde auch nicht mitgenommen, aufgrund meiner Erfahrung, einer wenigen Erfahrung. Ne? War auch wieder so ein Stich. Ne? Du bist jetzt beim Bobsport, jetzt geht die Kacke genauso weiter, habe ich gedacht. Ne? Der Ruben dachte, der ist dann mit einer anderen Mannschaft, mit denen er sich nicht qualifiziert hätte, dann zu JWM gefahren. Und ich habe zu Hause gesessen. War super enttäuscht. Er dachte natürlich, dass ich nächstes Jahr wieder mit ihm zusammenfahre, also nach der Saison, und wieder bei ihm weitermache. Habe mich aber dann wieder durch diesen Vorfall, dass ich nicht mitgenommen wurde von ihm, dagegen entschieden, bei ihm zu bleiben, wurde dann von André Lange angesprochen und bin zu André Lange gegangen. Wenn man das wieder so rückwirkend manchmal so spiegelt, sage ich, hätte er mich zur JWM mitgenommen und ich wäre Juniorenweltmeister geworden, hätte ich wahrscheinlich, weil ich ein sehr, 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 sehr loyaler Mensch bin, wäre ich, glaube ich, beim Ruben geblieben. Mhm. Und hätte gesagt, nee, André Lange ist André Lange, aber ich versuche jetzt mit Ruben nochmal in der Olympiasaison zu starten.
Ja.
Aber durch diese negative Geschichte, die ich nachträglich ja eher positiv finde, habe ich den Weg gewählt und bin zu André Lange mit dem Hintergedanken, dass ich da vielleicht nicht im A-Team bin, nicht mit zu Olympia fahre, aber ich gehe aus Trotz weg.
Ja.
Ne? Ja, wie wir dann, wie du es gerade schon angesprochen hast, ist es da ganz anders gekommen. Ich habe mich da auch als bester Anschieber durchgesetzt bei André. Habe mich dann nochmal weiterentwickelt das Jahr danach, auch wieder durch mehr Motivation, auch durch diese Nichtqualifizierung, obwohl ich der Beste war, mich noch mehr gepusht und habe gesagt, jetzt erst recht. Ja, bin dann bei André der Top-Anschieber geworden, schon relativ zeitig. Habe mich dann 2002 endlich qualifiziert. Wir haben vorher mehrere Qualifikationsrennen gemacht, also auch die Leistung bestätigt. Ja, habe meine Mutter angerufen, dass wir es jetzt geschafft haben und haben, ich glaube, eine halbe Stunde geflennt beide am Telefon, aber vor Freude. Ja, der Traum ist natürlich in Erfüllung gegangen und du bist natürlich erstmal die Erwartungen gefangen. Es gab ja damals einen riesen Pool an guten Mannschaften. Ne? Ja. Also heute ist es ja ein bisschen anders, leider. Der Bobsport ist ja ein bisschen qualitativ zurückgegangen. Mhm. Nicht bei uns in Deutschland, leider im Ausland. Also die Konkurrenz gibt es leider nicht mehr so. Was damals bei uns anders war. Also da konnten 15 Mann eine Medaille gewinnen. Und von den 15 Mann musstest du hier erstmal nach vorne kämpfen.
Ja.
Und genau, ich bin eigentlich mit den Erwartungen hingefahren. Erstmal dabei sein ist alles. Und wir genießen das erstmal. Und du hast jetzt geschafft und die beste Performance abliefern. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Konnte wenig schlafen, auch vor den Olympischen Spielen. Und dann gab es halt den Trainer, den ich am meisten schätze. Das ist der Matthias Drübner. Das ist der Trainer vom André Lange aus Thüringen. Und den André, die mich beide zur Seite genommen haben, weil sie gemerkt haben, dass ich halt extrem aufgeregt bin. Und natürlich auch schon durch ihre Erfahrung wussten, unter Aufregung macht man wahrscheinlich auch Fehler und ja. Bei Olympischen Spielen sollte man einfach keine Fehler machen. Und haben mit mir ein sehr, sehr weises, kurzes Gespräch geführt, das würde ich nachträglich immer, also wo ich auch für dankbar bin und die beiden Personen für mich auch die sind, die mich in den Bobsport so weit gebracht haben und ich Mathe immer noch als meinen Mentor sehe, also den Trainer von André Lange, jetzt zu mir gesagt hat, Kuski, warst du schon mal auf dieser Bahn? Ja, war ich schon mal, letztes Jahr, haben wir schon mal einen Weltcup gemacht, genau. Welche Leute, waren andere Leute dabei? Nee. Genau die gleichen Leute, die jetzt bei Olympischen Spielen drauf waren. Welchen Platz hast du gemacht? Da war ich leider nicht bei André Lange, muss ich jetzt dazu erzählen. Da bin ich noch im Weltcup. Bei Matthias Benisch habe ich ausgeholfen, der auch aus Altmaier kommt. Wir haben damals Platz 3 gemacht. André hat gewonnen. Nee, André hat nicht gewonnen. Christoph Lange hat gewonnen. Auf jeden Fall hast du hier schon mal Erfolg eingefahren. Ja, habe ich. Letztes Jahr. Genau. Also du warst auf der Bahn schon mal, die gleichen Leute sind, du sitzt mit den gleichen Leuten im Boot hier und du machst genau das gleiche, was du von im letzten Jahr auch gemacht hast. Oder eigentlich, was du die ganze Zeit machst. Ja. Mhm. Siehst du, Kuski, das Einzige, was hier der Unterschied ist, dass hier überall 5 Ringe rumhängen und dass das die Olympischen Spiele sind. Aber der Rest ist scheißegal. Ist genau das Gleiche. Und ab diesem Satz hat sich bei mir im Kopf psychisch was verändert, komischerweise. Also ich habe wirklich jeden Wettkampf dann so genommen, es ist genau das gleiche Spiel. Es sind genau die gleichen Gegner. Der kann mal besser sein heute, aber eigentlich hast du den schon geschlagen und du musst es bloß nochmal probieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass du antrittst und hast keine Chance. Also du hast die Chance. Ne? Und das hat mich von der Psyche her, dieses Gespräch mit André und Mathe, hat mich so auch für meine weitere Karriere oder auch jetzt für danach so mental stark gemacht, dass mich danach nichts mehr so richtig aus der Bahn geworfen hat, selbst schwere Verletzungen nicht. Ne? Also dazu kam natürlich noch der positive Fall, dass wir Olympiasieger geworden sind, was niemand auf dem Schirm hatte. Für mich natürlich sehr, sehr überraschend. Aber natürlich eines der schönsten Erlebnisse, die man haben kann. Und für mich war danach aber irgendwie das Feuer so an und die Motivation, dass ich danach diese gleichen, also kann schon ein bisschen von Sucht sprechen. Habe ich öfter mal gesagt, sagt man heutzutage vielleicht auch nicht so. Aber ich war schon komischerweise erfolgssüchtig. Also ich wollte so und so die nächsten Olympischen Spiele gewinnen. Ich wollte so und so die nächste Saison wieder der beste Anschieber werden. Und ich habe dafür wirklich ab dem Tag alles gegeben. Also ich war, wie gesagt, glaube 2 Stunden zu Hause und bin den nächsten Tag wieder in Kraft rumgegangen, obwohl gerade die Olympischen Spiele gewonnen habe. Das gibt es heute nicht mehr. Also heute gibt es im seltensten Fall, jedenfalls in meiner Sportart, dass Leute nach Hause kommen und gleich wieder weiter trainieren. Ich gebe den jetzt so ein bisschen an meine Athleten weiter. Aber ich finde, dass heutzutage so mit der Jugend manchmal wichtiger ist, was kriegst du jetzt für ein Auto vom BMW, wo wirst du gefördert, was krieg ich für eine Sporthilfe, wo ist der Club der Besten, wo die erfolgreichen Sportler von Olympia und WM hinfahren dürfen, weil der sogar die Auszeichnung ist. Ne? Wo geht es denn dahin, den Club der Besten und mehr so dieses Verkaufen bei Social Media und so eine Geschichte. Mhm. Das ist für die jugendlichen Athleten heutzutage, kann ich oft sehen, also nicht bestimmt nicht alle, aber der Großteil wichtiger als ich möchte nächstes Jahr wieder der Beste der Welt werden. Das sage ich, unterscheidet mich von dem, was heute manchmal so passiert im Sport. Weil bei mir war das egal.
Ja, ist ein super Punkt, glaube ich, weil ich musste gerade, als du das gesagt hast, auch an eine Story denken, die ich von Tom Brady aus dem Football gehört oder gesehen habe, gerade auch letztes Jahr, als er dann nochmal mit den beziehungsweise dieses Jahr im Februar, als er mit den Buccaneers da den Titel gewonnen hat und auch ja sich auf der Party da komplett gehen lassen hat und sich irgendwie da auch komplett abgeschossen hat. Da gab es ja auch die ganzen Videos davon, aber halt zwei Tage später ist der wieder im Gym und trainiert für die nächste Saison und sagt, okay, jetzt geht's wieder von vorne los. Mein Ziel ist es, hier noch eine Saison ranzuhängen und dementsprechend fange ich jetzt wieder an. Und das ist, glaube ich, halt genau das Mindset, was eben dann so die Top 1% von den restlichen 99% unterscheidet.
Genau, also ich habe mir gesagt, in meiner 20-jährigen Bobkarriere, ich zähle mal diesen Test 98 mit, weil da ist der Startschuss passiert mit meinem ersten Test, bin dann zwar nochmal kurz zurückgegangen, aber an sich kann man schon sagen, seit 98, das heißt bis 2018, sind 20 Jahre, die ich beim Bobsport war. Und ich habe viele kommen und gehen sehen, auch viele Jungsche, die als Riesentalente gekommen sind, und das sind die neuen, Namen will ich jetzt nicht nennen, ne? Das ist der neue das und der neue das, die aber genau das als Fokus hatten. Ne? Die haben durch Glück und durch, weil man, was ich heutzutage teilweise als Fehler sehe, wenn man ein Riesentalent hat, das zu sehr so in den Himmel zu heben, schon relativ früh, und so ein bisschen von den Problemen wegzunehmen, dass auch ja da bleibt. Beim Bobsport ist das ja so, natürlich ist es mit Schmerzen verbunden, natürlich ist es für viele nicht schön, Bob zu fahren. Ich fand es immer schön, aber viele sagen immer, scheiß Bob fahren. Also wenn es scheiß Bob fahren nicht wäre, ja, Erfolg kriegst du halt nur, wenn du das machst.
Ja.
Ne? Und man darf sich nicht immer durch schöne Sachen aussuchen. Und an sich habe ich da schon viele kommen und gehen sehen, die Talente waren, die viel geschont wurden, die für die es viel wichtiger war, nach der WM wirklich zu fragen, wo was kriege ich jetzt für ein Auto? Da habe ich eine Pulsader gekriegt. Ich sage, das ist mir scheißegal. Ich war jetzt 20 Jahre Bobsportler. Ich habe, wie gesagt, die Erfolge kennen ja viele, viermal Gold, zweimal Silber bei Olympia, siebenfacher Weltmeister, und ich habe eigentlich immer die Berechtigung gehabt, zu diesem Club der Besten zu fahren. Ne? Jedes Jahr. Und ich bin nicht einmal gefahren. Mhm. Ich bin nicht einmal gefahren, weil es eigentlich genau kurz vor unserem großen Test ist. Und es gibt viele bei uns, die nach einem Jahr lieber oder zwei Jahren lieber im Club der Besten gefahren sind, mhm, und haben quasi den Sport etwas zurückgestellt, weil man sich ja nochmal erholen kann. Ne? Für mich kam das immer nie in Frage. Für mich ist, dass ich mit an meinem Testtag die beste Performance abliefern, und ich kann einfach nicht eine Woche vorher Halligalli machen im Club der Besten. Ne? Und alle, die auch immer erzählen, sie trainieren da, der trainiert keiner. Da sind die Angebote sind ja so gemacht extra von der Sporthilfe vom Club der Besten, dass du halt die Finanziers ja auch oder die Förderer dieses Events Club der Besten, also Mercedes, sind ja alle mit drin, natürlich, ja, auch repräsentierst. Das heißt, du siehst, wenn du dir das anguckst, dass jedenfalls bei den einheitlichen Events, die da sind, dann werden Fotos gemacht, Videos, ne? Das wird ja alles schön medial verkauft. Da musst du als Olympiasieger teilnehmen. Da kannst du nicht beim Kartrennen oder beim Wasserrutschen, du kannst dich die ganze Woche nicht rausnehmen. Ja. Da muss ich da schon sagen, ja, da musst du schon mal auf dem Foto zu sehen sein und da. Ne? Und ich hatte diesen Fokus nie. Also mir war das egal, weil ich wollte mal eine gute Performance abliefern. Wollte halt, wie gesagt, immer wieder Weltmeister, Olympiasieger werden. Und mir war das wirklich scheißegal, wo dieses Event ist, weil mein Event ist halt der Höhepunkt bei unserer Karriere. Und das hat sich so ein bisschen, finde ich, bei den manchen Jugendlichen war ein bisschen verändert bei uns. Die machen lieber eher so Halligalli. Ist auch ein bisschen da wahrscheinlich auch begründet, weil viele jetzt auch ein bisschen leichter fällt durch die Gegner. Manche kriegen halt so ein bisschen einen Bonus, weil eben nicht so die Konkurrenz da ist. Ne? Das ist für mich auch schwierig zu sehen, weil man wirklich so einen steinigen Weg hatte. Mhm. Aber wie gesagt, nachträglich ist ja unser Thema oder dein Thema, hat es mich trotzdem mental so stark gemacht, auch diese Gegner und dieses wirklich da 100% drauf fokussieren, dass ich jetzt immer noch davon zehre in meiner zweiten Karriere und auch privat.
Ja, ich finde es auch extrem gut, einfach so, dass das grundsätzlich so das Mindset ist, was du dann versuchst auch weiterzugeben, weil ich glaube, gerade bei vielen jungen Sportlern braucht es halt dann vielleicht auch mal so diese externe Person, die halt so ein bisschen die Leute runterholt von dem Podest, weil gerade heute mit Social Media und allem drum und dran ist es, glaube ich, noch einfacher und noch leichter, so das Gefühl zu haben, so krass, jetzt habe ich einmal was gewonnen, so jetzt gehöre ich hier zum Club der Besten oder zu was auch immer.
Genau.
Und wenn ich da selbst nicht so schon diesen, sag ich mal, inneren Fokus habe, wie du ihn vielleicht hattest, dann braucht es halt vielleicht einfach mal jemanden von außen, der sagt, so hey, ganz ehrlich, ist gut und schön, dass du jetzt diesen Wettkampf gewonnen hast, aber im Sport ist es halt auch relativ schnell vergessen. So, die Olympischen Spiele sind jetzt dann vorbei, so, und du hast Gold gewonnen, das ist gut und schön, und die nächsten 4, 5, 6 Wochen ist das vielleicht ein großes Thema, aber wenn du in 4 Jahren nicht wieder dastehst, dann interessiert es halt auch niemanden.
Das ist richtig. Genau, da ist es richtig angesprochen. Und du hast gerade auch, ja, Social Media erwähnt, ne? Da komme ich nochmal ganz zurück zu meinem Opa. Was ich, glaube ich, auch geerbt habe und was viele jetzt auch gerade verloren haben, ist dieser Fokus oder weg von diesem Medialen. Ne? Die sind motiviert für Olympia, angeblich. Wenn du mit denen sprichst, können die dir 1000 Geschichten erzählen. Aber die ziehen sich die ganzen Sachen einfach aus ihrer Internetwelt. Ne? Die sind in ihrer Internetwelt, und da gibst du Olympia ein und dann kommt als Hashtag kommen ja 1000 Sachen. Ne?
Ja.
fokussieren sich aber dann wirklich in ihrem Training gar nicht auf Olympia, sondern die verkaufen es dir, weil sie es halt sehen, ne? Aber die haben es, bei denen ist es nicht innen drin. Ich vergleiche das, oder ich ziehe das mal so ein bisschen als Vergleich von meinem Opa. Der ist halt, wie gesagt, vom Krieg in den Fokus gekommen, zu Olympia zu fahren. Was gab es denn da? Da gab es maximal eine Schwarz-Weiß-Zeitung, da gab es keine Farbe, kein Fernseher, maximal ein Radio, wenn man mal ein bisschen Geld hatte. Aber die Athleten, die sich damals zu dieser Zeit fokussiert haben, die haben das wirklich im Kopf gehabt. Die wollten im Kopf durch diese Erzählung und durch Wettkämpfe, die man so im Kleinen gemacht hat, an diesem Großevent Olympia teilnehmen. Aber die sind nicht jeden Tag berieselt worden. Ne? Ja. Mit Fotos, Zeitungen, die konnten sich keine Zeitung kaufen. Ne? Oder Spiele, Computerspiele oder sonst irgendwelche Sachen. Sondern du musstest, wenn du da in der Generation zu Olympia fahren möchtest, musst du dich wirklich so fokussieren und das wirklich so wollen, dass du das in deinem Kopf und in dir selber verinnerlichst. Weil du ja eigentlich ja gar keine Bilder im Kopf haben kannst, weil es das gar nicht gab. Ne? Das hat sich ja dann erst entwickelt. Bei meiner Mutter war es ja ähnlich. Ne? Natürlich gab es da schon mal Zeitung und natürlich gab es auch mal Berichte im Fernsehen, aber da gab es ja auch nicht ein YouTube oder ein Internet, wo du halt, wie gesagt, den Fangbegriff Olympia eingibst und dann so berieselt wirst, dass du dich darüber motivierst. Sondern die mussten sich selber motivieren, innen drin, mit ihren eigenen Bildern, mit ihrem eigenen Selbst, mit ihren Sachen und nicht mit dieser Leichtigkeit, die man heute hat. Also Leichtigkeit im Sinne von, ich bin beim Training, gucke mir ein Video an, kurz bei YouTube und bin dann fokussiert fürs Training. Ne? Ja. Kaum sind die aus der Halle raus oder aus dem Kraftraum, sind andere Sachen wichtiger. Ne? Ist dann der eine Sportler, diese komischen Klamotten angehabt, dann beschäftigen sie sich also mit tausend anderen Sachen und haben aber diesen richtigen, alleinen Fokus auf Olympia nicht. Ne? Und das ist für mich, was ich immer für mich produziert habe, und ich bin auch noch so die Generation, wo sich Facebook erst entwickelt hat. Das war damals nur so ein Kommunikator für mich persönlich mit meinen ausländischen Sportfreunden aus Amerika, aus Großbritannien. Das war einfach nur eine Kommunikation, wenn man die Telefonnummer nicht hatte oder weil Telefonieren oder diese SMS-Schreiben ja teuer war, mit jemandem in Kontakt zu treten, den man vom Sport kennt, aus dem Ausland. Das war eigentlich für mich der Grund von Facebook und warum ich mich da angemeldet habe. Jetzt ist es ja mittlerweile Werbeplattform Nummer 1. Instagram hat jetzt die Nummer ersetzt. Da kennst du dich ja besser aus, ne? Einerseits finde ich es ja gut, dass man sich darüber motivieren kann. Auch gerade so Leute, die ja vielleicht an ihren Standorten nicht so eine Hochkaräte haben, wo sie sich vielleicht visuell, wenn man sie so anfassen kann, ne, sich motiviert, dass man sich dann motiviert, also das Positive auszieht. Aber mir fehlt bei vielen immer dieser Fokus, auch wenn du beim Training weg bist. Ne? Das versuche ich bei meinen Athleten viel zu machen, die immer auf den Fokus zu lenken. Ich sage mal zu denen, ich höre mich vielleicht manchmal an wie ein Papagei, aber ich sage es euch so lange, bis ihr es verstanden habt oder mir wiedergeht oder von euch aus das kommt. Weil ich glaube, dass das ein Schlüssel ist dafür, erfolgreich zu sein und lange erfolgreich zu sein, wenn du Olympia oder deinen Sport ohne Social Media verstanden hast. Social Media ist wichtig. Heute mehr denn je, auch gerade wegen, ja, vielleicht Sport kostet Geld, also Sponsorengeschichten, ne? Hoch und runter, brauchst du auf jeden Fall. Ist es wichtig, aber man muss das trotzdem trennen können im Kopf, also was viele von außen nicht sehen. Ne? Die sehen nicht und sagen, okay, der ist motiviert, der ist auch nicht motiviert, jedenfalls nicht in dem Moment, wo er motiviert sein muss.
Definitiv, und ich meine am Ende auch die Leute, die es jetzt, sage ich mal, wirklich ernst meinen, die halt wirklich zur Olympia wollen, dann muss man halt, glaube ich, auch ganz klar sagen, so, du kannst halt auch nicht für die 2 Stunden Athlet sein, wo du hier in der Halle bist, so, und wenn du rausgehst, keine Ahnung, machst du einen auf Lifestyle-Influencer oder was auch immer so, sondern am Ende ist das halt dein Lifestyle so, und dann geht es halt darum, wirklich komplett das zu verinnerlichen, und das ist auch ein Punkt, wo ich ganz oft auch so mit vielen Sportlern von mir drüber spreche, so, das ist natürlich, können wir im Mentaltraining da auch extrem viele Sachen machen, wo es nur darum geht, dich 5 Minuten vor dem Training nochmal zu fokussieren und den Fokus zu finden fürs Training. Das ist okay, wenn du mal einen Tag hattest, wo vielleicht irgendwie viel passiert ist, aber es sollte halt nicht der Standard sein, so dass du dich die ganze Zeit mit 1000 anderen Dingen beschäftigst und dann gehst du mal kurz zum Training und dann beschäftigst du dich wieder mit 1000 anderen Dingen, sondern wenn du halt wirklich das erreichen willst, was du erreichen willst, so, dann muss der Fokus einfach ein anderer sein.
Ja. Genau. Deswegen, ich habe immer eine Gänsehaut gehabt früher, ich habe mich viel mit Musik motiviert. Ich habe mich auch selber trainiert, jahrelang, wo ich hier am Standort war. Wenn man natürlich im Team unterwegs ist, bist du natürlich im Team unterwegs. Aber ich muss wirklich sagen, dass wir uns früher so dermaßen motivieren konnten, dass wir eine Gänsehaut bekommen haben beim Training. Das erkenne ich heute bei vielen auch nicht mehr. Dass sie wirklich in reinen Trainingseinheiten, die gar nichts mit dem Wettkampf zu tun haben, dich so motivierst, ein Gewicht zu schaffen, eine Zeit zu schaffen und dich da so hoch zu pushen, dass du halt eine Gänsehaut kriegst und du den Fokus im Kopf nochmal auf 10% mehr stellst. erkenne ich heute nicht mehr. Egal, hier sind ja viele Sportarten, die hier so rumrennen. Oder man ist ja auch mit vielen Sportlern oder anderen Sportarten unterwegs. Ne? Aber dieses Gänsehaut kriegen, rumschreien, machen, nochmal diesen Fokus rausholen, einfach dieses Mentale fehlt mir halt auch ein bisschen ab und zu. Das ist einfach eine Sache, die man auch erstmal so schwer vermitteln kann. Ne? Das dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen, nochmal vielleicht mal den Musikstil zu verändern.
Ja.
Genau, also es ist für mich auch ein wichtiger Part gewesen. Und komischerweise konnte ich das. Also ich war irgendwie, vielleicht ist es auch generationsbedingt, weil du halt mit diesen ganzen medialen Sachen nicht groß geworden bist. Ne? Mhm. Also natürlich nutze ich auch gerne und ich gucke auch gerne bei Instagram rein und ich gucke auch gerne YouTube und auch also gerade als Trainer vielleicht mal den anderen Mindset zu holen von anderen Sportarten. Habe ich früher zwar schon selbstständig gemacht, also mal in Football geguckt oder ja, wie gesagt, in andere Kraftsport-Sachen, um vielleicht was zu kopieren für mich.
Ja.
Das ist natürlich mega, dass es sowas gibt. Ne? Aber es ist halt auch viel Mist zu sehen und viel Ablenkung und eigentlich was gar nicht mit dem reinen Thema zu tun hat bei uns. Womit sich dann aber die Sportler zwischendurch beschäftigen und wo du dann wieder neu motivieren musst. Ne? Der Spannungsbogen ist wieder unten, dann fängst du an, wieder rumzudiskutieren, lässt du dann halt mal Handy mal weglegen und mal den Spannungsbogen ein bisschen aufbauen. Wie gesagt, es hat seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall, nur an der richtigen Stelle. Und das war ja vielleicht auch nachträglich, wenn man wirklich mal so überlegt, du bist halt anders groß geworden. Ne? Ich glaube, ich habe das erste Handy gehabt. Also ich kann mich noch an das erste Handy erinnern, dass es dann überhaupt zu kaufen gab. Ne? Ja. Also das erzählt das mal heute in einem Baujahr meinetwegen 2001 oder 2002, habe ich jetzt bei mir in der Trainingsgruppe. Erzähl denen mal, es gab eine Welt ohne Telefon. Nee, gibt's nicht, gab's nicht. Ne? Oder Fernseher, Schwarz-Weiß-Fernseher, kann mich noch genau erinnern als Kind. Ne? Erzähl heute mal Menschen, HD gab's nicht. Ja. Auch nicht Ultra-HD, du konntest auch nicht da reingucken und eine Brille aufsetzen und dann 3D-mäßig dir Fernsehen gucken. Ich habe als kleiner Junge noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gehabt, so einen riesengroßen Klotzkoffer. Ne? Das sind einfach so, natürlich ist es ja alles schön und gut und bin ja auch froh, dass es das gibt einfach, diese Qualität im Leben mittlerweile. Aber ich glaube, so von seiner Einstellung und seiner Entwicklung ist es einfach manchmal vielleicht besser, nicht so ein, also mal das andere zu sehen noch, ne? Dieses Fokus wirklich auf das, was wichtig ist.
Definitiv, zumal das natürlich auch einfach ein mega großes Potenzial ist, was so Vergleiche mit anderen Sportlern angeht. So, und das ist ja halt immer so ein komplett verschobenes Bild ist. So, Social Media kann halt jeder machen so, und bei Social Media kann gefühlt halt auch jeder das so aufstellen, als wäre er so der Top-Athlet und würde jeden Tag irgendwie 8 Stunden trainieren. So, ich meine, mittlerweile so von den Videoskills her, die habe ich auch so. Ich könnte jetzt auch so einen darauf machen und so tun, als würde ich hier jeden Tag 8 Stunden trainieren und irgendjemand würde sich so denken, boah, krass, ist der gut unterwegs. So, und dabei mache ich eigentlich gar nichts so ungefähr. Beziehungsweise zeige natürlich auch nicht die Sachen, die schlecht laufen, und das gibt halt so ein komplett verschobenes Bild, wo ich so die perfekte Welt von jemand anderen mit meiner vielleicht bei weitem nicht so perfekten Welt vergleiche und mir dann denke, scheiße, bei mir läuft es einfach nicht so.
Ist auch ein Grundproblem, glaube ich, von den Sachen, ne? Weil viele Jugendliche denken, sie können es halt selber. Ne? Ich habe auch selber in einer Trainingsgruppe Leute, die man kann sie zum Glück einfangen. Also ich habe wirklich, bin gesegnet mit meinen Mädels und Jungs. Also das sind wirklich liebe und nette, die hören zu, die machen und tun. Natürlich, wie gesagt, das ist der Zahn der Zeit. Also natürlich beschäftigen sie sich mit YouTube, natürlich gucken die auch mal da und da rein. Und natürlich kommen die dann auch mal mit Sachen in die Ecke, wo die in erster Linie nicht drüber nachdenken, dass es vielleicht kontraproduktiv ist im Training. Ne? Ich bin ja froh, dass sie sich trotzdem mit beschäftigen. Nehme ich auch wieder positiv auf, dass sie eben halt mal versuchen, mit mir zu sprechen und man mal vielleicht mal was anderes machen kann. Und ich nehme dann Sachen auf und kann die aber auch, wenn es nicht so ist, belegen oder ihnen halt auch das schon so erklären, warum es halt nicht gut ist. Ne? Und von den Sachen, die mir da auffallen, sind halt viele Personen, die sich im Internet verkaufen. Mhm. Als, weiß ich nicht was. Haben dreimal irgendwie auf einer Bühne gestanden, gegen 3 Leute sind sie angetreten, haben vielleicht gewonnen und verkaufen dann aber ihre Bilder, die eigentlich immer nur von einem Event sind. Ne? Also ja. Die kommen jede Woche, kommen die gleichen Bilder. Und den Leuten draußen fällt gar nicht auf, dass es gar nicht von dem Tag ist. Ne? Da werden halt vorträglich irgendwie 20 Bilder beim Training aufgenommen oder meinetwegen 50 Bilder. Und weil man dann an dem Tag halt vielleicht mal nicht gut drauf ist im Training, aber trotzdem mal posten will oder posten muss, wird dann irgendein altes Bild rausgenommen, was man noch nicht verwandt hat. Und alle denken, Mensch, krass, wie motiviert der ist eigentlich, ne? um sich zu verkaufen, um diese Klicks zu kriegen. Und das ist aber nicht die wahre Welt. Ne? Und viele Jugendliche, deswegen finde ich das teilweise ein bisschen fatal, können diese Trennung nicht machen. Die können nicht trennen oder können nicht verstehen, ist alt oder ist neu. Die überfliegen das so, nehmen das so halbherzig auf und denken, Mensch, der ist aber krass, muss ich jetzt auch so machen, ne? Anstatt das mal zu hinterfragen. ich habe da wieder zum Glück mit meinen Athleten Sportler, mit denen man spricht, die nicht einfach machen, sondern die sprechen miteinander, wenn sie was verändern wollen oder mal was anderes probieren wollen. Kann man über alles sprechen, aber ich finde, das ist der negative Part an Social Media, dass es halt zu viele Leute gibt, die Sachen verkaufen, die sie nicht sind. Und auch viele Sachen im Hintergrund machen, die nicht positiv, also nicht positiv, gerade bei uns dopingfreien Leistungssport sind, die sich verkaufen mit irgendwelchen Produkten, die vielleicht legal sind, aber gar nicht offen kommunizieren, warum die eigentlich so aussehen oder warum die eigentlich so stark sind oder warum die eigentlich so schnell sind. Wo ich dann immer zu den Jungs sage, wenn die mir mit so Sachen in die Ecke kommen, ich sage, Olli, also das ist ein Athlet, so, der bis auf Bodybuilding steht bei mir, ne? Also ein typisches Beispiel. Ich sage, Olli, dieser Mensch, den du dir anguckst, ist hochgradig positiv. Also das siehst du und das hörst du auch durch die Blume. Wenn du halt Erfahrung hast, Lebenserfahrung hast, dann hörst du das auch raus. So. Du verstehst es nicht. Und das ist eigentlich das, was mir das zeigt, dass es eben halt negativ ankommen kann bei vielen Leuten. Der ist nicht so stark und so kräftig, weil der die Supplemente nimmst, die du auch gerne nehmen möchtest. Und der ist so stark und hat so einen Brustmuskel oder so ein Bein, weil der halt, wenn die Tür zu ist, sich Sachen in den Körper haut, die illegal sind und die man nicht macht. So. Und gerade wir nicht und schon erst recht nicht, und ich bin ja wirklich ein Dopingverfechter und bin ja absolut gegen Doping, die eben halt in einem Doping-Kontrollsystem sind. Darüber solltet euch nicht mehr mit dem Thema beschäftigen, nur weil es euch interessiert. Nicht mal deswegen. Und das ist halt diese Fatale heutzutage, dass viele Leute im Internet halt Sachen verkaufen und die Jugendlichen das halt durch eine schöne Werbemaschinerie und schönen Sprüchen und Bildern halt so in den Kopf kriegen, als wenn es normal ist. Und das ist es halt nicht. Ne? Die wahre Welt sieht anders aus. Deswegen ist bei mir so manchmal mein Social Media auch so, um das vielleicht mal kurz einzuwerfen, weil gerade die Motivation geht. Ich will natürlich ja jetzt auch in meinem Job auch der beste Trainer sein. Ich wollte früher der beste Athlet sein und war da 20 Jahre und habe ja diese Motivation jetzt wieder auf meine Athleten projiziert und möchte, dass meine Athleten die besten Athleten werden in der Welt. Jetzt nicht nur einer, sondern alle. Was schon erstmal schwierig ist. Dass der eine den anderen natürlich überholt, ist immer noch mein Athlet, aber für den persönlich. Ne? Und ich dann natürlich in dem Training, wie ich dir gestalte oder meinen Aufbau mache, wo viele immer sagen, ja, poste doch mal mehr vom Training oder verkauf dich doch mal mehr. Ne? Ich sage, ja, wenn ich das verkaufen würde. Also mein Trainingsplan, mein Konzept, mein Dings im Internet beitrage, dass jeder das aufnehmen kann. Ne? Dann können ja andere Trainer auf mein Trainingssystem auch zugreifen oder auf meine Philosophie oder meine Theorie. Ich will ja aber gar nicht alles preisgeben von meinen Sachen, weil es ist ja ein Alleinstellungsmerkmal von mir. Weil ich sehe, was mit den Leuten passt und ich gebe doch meinem in Anführungsstrichen Konkurrenztrainer, auch gerade im Ausland. Ne? Also ich hatte jetzt vor kurzem noch ein Angebot aus Korea, ob ich ein Athletiktraining für die mal mache, also leite, ne? Für ein paar Monate. Wo man ja sieht, dass die Ausländer ja auch auf einen zurückgreifen wollen, ne? Weil ich natürlich nicht mache. Aber darauf gekommen sind sie, Kuss hat mit deiner Karriere aufgehört, wir gucken Social Media und sehen, dass der Trainer ist. Ja. Die Koreaner sprechen ja jetzt nicht Deutsch oder Englisch, sondern, oder Englisch bestimmt, aber die müssen sich ja dann schon mit dem Thema beschäftigen. So, ja. Das heißt, die beschäftigen sich mit mir als Trainer und merken, oder entwickelt sich was. Können wir vielleicht von dem auch partizipieren, den nutzen, können wir den vielleicht kaufen. Ne? Ich will aber gar nicht mein komplettes Mindset, was mich ja zu dem, oder zu dem, meinen Athleten, ja, zu dem macht, was sie werden sollen, unentgeltlich auch noch ins Internet zu stellen. Mhm. Ne? Und dahinter müssen sich ja auch mal viele hinterfragen, kann denn überhaupt alles stimmen? Weil normalerweise müsste der doch jetzt damit von mir Geld verlangen oder müsste er jetzt irgendwie auch Millionen verdienen damit, wenn er im ganzen Internet sagt, wie es richtig ist, sich so eine Leistung zu entwickeln. Ne? Ich finde halt, wie gesagt, deswegen fatal und deswegen bin ich zum Beispiel so ein Trainer, ich zeige schon mal, was wir gerade so für eine Übung machen, weil ich teile nicht unbedingt meine Philosophie oder meinen Aufbau oder mein System dahinter. Ne? Wo man auch schon öfter mal angeeckt ist.
Ja.
Ich lasse mich eigentlich so eine Diskussion nicht ein, warum wir die Kniebeuge so machen, macht man so nicht. Ich sage, ja, vielleicht macht man die in deinem Kopf nicht so, war ein Profi-Wichtheber. Ich sage, wir sind aber auch keine Wichtheber und ich will auch nicht den besttechnisiertesten Bobfahrer im Umsetzen haben, weil mir das ja nicht bringt. Weil mit dem besten Bobfahrer oder dem Bobfahrer, der am besten die Umsetztechnik hat, kann ich doch keine Goldmedaille geben, sondern der muss doch der Beste im Anschub sein. Und deswegen lass doch mal mein Trainingssystem und meine Philosophie mich so umsetzen, wie ich das für richtig halte. Und nicht nur, weil du die Technik im Gewichtheben, weil die falsch ist für die Wichtheben. Ne? Wir machen ja keine Wichtheben. Ne? Das sind so ein typischen Beispiel, die ich manchmal so rausziehe für mich, wo man auch merkt, man ist so ein bisschen im Fokus. Also die gucken auch ein bisschen, was machst du im Training oder was bist du für ein Trainer oder wie trainierst du, um das für sich rauszuziehen. Aber ich würde als Trainer niemals mein komplettes System einstellen. Das mache ich gar nicht. Ne? Weil der LVA ist ja mein System und ich will ja erfolgreich werden mit meinen Athleten. Und nicht, dass andere Athleten besser werden als meine Athleten oder genauso gut sind. Ne? Und deswegen ist dieses Thema auch Motivation im Kopf, was ja auch dein Thema ist, ne? Sportler nochmal zu motivieren oder Athleten. Und dieses mit dem Internet, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Immer sehr, 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 sehr tricky für einen Trainer, wo der Athlet halt nur mit so Sachen in die Ecke kommt. Ne?
Ja, absolut.
Aber das ist auch wieder deine Erfahrung. Um das jetzt eigentlich mal auf den Punkt zu bringen, Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, wo das ganze Spielchen noch gar nicht gab. Ne? Auf den Social Media, Werbung, ne? Früher hießen die noch Models, heute sind es alles Influencer. Ne? Jeder denkt, er kann jedes alles verkaufen. Also ich finde die Daseinsberechtigung gut. Ich bin auch mit einigen Influencern befreundet, also die auch in der oberen Liga mitspielen, also auch Sachen verkaufen und auch dafür viel Geld kriegen. Aber ich kenne auch aus dieser Branche, gerade im Sportbereich, Leute, die Mist verkaufen, auch andere Sachen konsumieren, das nicht offen äußern und die Community oder die Leute, die bei den Klienten sind, das aber nicht sehen. Und das ist diese negative Schattenseite. Ne? Und gerade so, Fitness ist ja nur das, was mich interessiert, weil ich ja Trainer bin. Und ich habe da manchmal ein Problem, nicht ein Problem, aber manchmal ein bisschen den Nerv, Leuten meinen Sport dann zu erklären, weil die halt zu viel im Internet rumhängen, ne? Mit den Sachen, also mit den negativen Sachen.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.